Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Einen wunderschönen guten Abend.
Sie sind im letzten Jahr ja mitten im Lockdown in den Kloster-Lockdown gegangen, in ein Schweigekloster. Wer und was hat Sie denn dazu inspiriert?
Ja, also ganz viele haben natürlich erstmal, Lichter, du hast eine Waffel, was willst du dann im Kloster? Aber ich muss sagen, unglaublich viele meiner Mitarbeiter zum Beispiel haben gesagt, wow, habe ich immer von geträumt, würde ich auch gerne mal machen. Mensch, ich bin gespannt, was du sagst, wenn du wiederkommst. Aber ich muss zugeben, die Idee stammt nicht von mir. Die Idee stammt tatsächlich von einem Verlag, der mich anschrieb und sagte, Mensch, hallo Horst, wir kennen dich, wir würden unheimlich gerne ein tolles Projekt machen. Du wärst unser Wunschkandidat, weil du immer so viel redest. Wäre doch toll, wenn du mal nicht mehr redest. Ja. Mich hat dieses Experiment tatsächlich sofort gefesselt. Da habe ich gesagt, du, bevor jemand an, ich fahre, ich nehme mir die Zeit dafür, ich bin da mal weg. Ich bin sehr dankbar dafür. War eine unglaublich spannende, ein ganz spannendes Erlebnis, was mir viel gegeben hat, tatsächlich.
Gehen wir noch mal ruhig zurück zu den Anfängen. Was genau hat Sie an dieser Idee gereizt?
Also ich kann schon sehr gut für mich sein. Ich kann mich sehr gut alleine beschäftigen. Zum Beispiel in meinem Männer-Yoga-Raum-Garage. Aber da läuft auch immer dann schöne Musik, da habe ich mein Zigarettchen, da habe ich meinen Kaffee, da telefoniere ich zwischendurch mal, habe das Handy immer dabei und denke immer, boah, jetzt war ich aber mal ruhig. Aber mal so gar nicht reden, das Kommunikationsmittel an alleroberster Stelle, deine Stimme auszuschalten, fand ich ganz spannend. Zu überlegen, was passiert mit dir? Welche Konsequenzen hat das? Und ich wusste ja, ich bin nicht im Gefängnis. Ich kann ja jederzeit ausbrechen, falls es mir nicht gefällt.
Man sagt ja immer so schön, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Wie war denn das, als Sie dort ankamen? Was hatten Sie da für ein Gefühl?
Ich muss zugeben, ich habe ganz was anderes erwartet. Weil ich wusste ernsthaft nichts, weil der Verlag hat zwar gefragt, Horst, in welches Kloster möchtest du? Ich sage, du Leute, das ist euer Ding, schickt mich hin, wo ihr wollt. Ich bin da und ihr müsst mir nur zugestehen, dass ich nachher schreibe, was ich empfinde. Ich hatte erwartet, so ein wunderbares Kloster, weil es uraltes Gemäuer, ein paar hundert Jahre alte Mönche, die morgens in Stille beten, die harte Gartenarbeit machen, ein kärgliches Brot zu sich nehmen, in ihrer Kemenate sind und einfach mit Chorälen, Gesängen von mir aus, die man nur zuhört. Und dann ist auch gut. Das habe ich erwartet. Darauf hatte ich mir gefreut, bin ich ganz ehrlich. Und wo ich da hinkam, naja, ich sag mal so, das war ein altes Gemäuer, zumindest der große Teil davon. Ja, aber da war weder Nonnen noch Mönche in der Nähe, sondern es war eher so ein spirituelles Ding. Weil sie mit Zen-Kursen und Yoga-Kursen, Lach-Yoga, Sing-Yoga, Yoga ohne Ton, Yoga, ja, also alles Mögliche. Und das war für mich dann doch sehr, sehr schwer. Und da kam natürlich auch so ein bisschen der Comedian in mir hoch, dass ich denke, Mensch, Leute, ihr bietet hier Material für zwei Comedy-Programme. Das war schon erste Enttäuschung. Aber es hat ja auch keiner mit mir geredet. Zwar ganz kurz, wenn ich ankam, ja, also zur Begrüßung, hallo, da ist ein Zimmer und das müssen Sie machen und Sie müssen jetzt auch arbeiten. Ich sage, okay, was soll ich denn arbeiten? Können Sie sich aussuchen, Garten, Küche oder Putzen? Ich sage, gut, dann nehme ich Garten, geht nicht, ist schon voll der Kurs. Ja, Küche geht übrigens auch nicht, weil wir haben ja Corona, da darf keiner rein. Ich sage, ja, warum fragen Sie mich, was ich machen möchte, wenn ich sowieso putzen muss? Also alles etwas schwierig und dann hörte halt auch die Kommunikation auf. Und dann habe ich erstmal tatsächlich 3 Tage gebraucht, um an meiner Toleranz zu arbeiten. Nämlich zu tolerieren, was die da tun und dass das viele sehr gut finden, ich aber nicht. Aber auch mir gegenüber die Toleranz zu haben, dass ich das nicht gut finde. Aber trotzdem zu schweigen. Gar nicht so einfach.
Vor allen Dingen diese Nicht-Kommunikation bezog sich ja auch auf Mimik und Gesten, so wie Sie das beschreiben. Das heißt, es gab kein Lächeln, es gab kein irgendwie Kopfnicken zur Begrüßung.
Nein.
Oder so.
Nein, das ist grausam. Weißt du, ich bin ein Mensch, ich liebe Menschen und ich brauche auch Menschen, auch wenn ich mal gut für mich sein kann. Aber wenn ich doch, weißt du, ich habe immer meinen Kindern auch beigebracht, du musst geben, was du gerne hättest. Höflichkeit, Respekt, Freundlichkeit. Und wenn mir ein Mensch begegnet, gerade auf einem Klosterhof, dann schaue ich ihnen in die Augen und lächle.
Aber eigentlich schließt es doch nicht einander aus. Das habe ich schon beim Lesen nicht wirklich verstanden. Ich meine, man kann doch schweigen, man kann mit sich sein und trotzdem dem anderen in die Augen sehen und lächeln.
Das hatte ich auch gedacht und gehofft. Aber es passierte nicht. Die waren alle so bei sich. Manchmal hatte ich das Gefühl, denen ist es unangenehm, wenn jemand entgegenkommt, weil sie dann hart arbeiten müssen, nichts zu machen, als wenn sie Neutrum sind. Und das ist mir natürlich wahnsinnig schwer gefallen. Und das hat mich auch am Anfang sehr getroffen, weil ich bin's gewohnt, weil ich das schon seit meiner Kindheit gebe. Ich dachte immer, wenn du in Vorleistung gehst, dann tut der andere es automatisch und das ist gut für beide Seiten. Das erfüllt mich mit Zufriedenheit, mit Liebe, mit Ausgeglichenheit. Wenn ich jemand grüße, wenn ich ihn anlächle, wo ich merke, okay, das ist einfach nett. Aber wenn du auf jemanden zugehst und du siehst, wenn er kann, biegt er vorher ab, guckt aber nicht, wenn du jemanden zufällig erwischst, wie er Augenkontakt hat und du dann lächelst und du siehst, er dreht den Kopf weg, das war sehr schwierig.
Wie ging's denn dann weiter nach diesem dritten Tag, als Sie tatsächlich diese Toleranz so für sich angenommen haben? Was passierte dann?
Dann habe ich erst bemerkt, was es heißt, wenn man nicht mehr redet, wenn man so nicht mehr kommuniziert. Es gab natürlich auch kein Fernseher, Handy oder sonst irgendwas. Dann habe ich erst bemerkt, wie unendlich laut es im Kopf ist. Weil wenn man keine Störgeräusche mehr hat und sich auch nicht mehr kundtun kann und nur noch in seinem Kopf gefangen ist im Prinzip mit seinen Gedanken, stellt man natürlich fest, dass die nicht automatisch sagen, okay, ich hole mal die Segel ein und wir pötteln so ein bisschen rum und la 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 la. Nee, da geht das ja laut weiter, wo du merkst, okay, du denkst an dieses, an jenes, an welches Tat. Am Anfang habe ich mich ja mit beschäftigt, was machen die anderen? Und dann auf einmal schlägt es um und dann beschäftigst du dich mit dir selber. Was machst du so, was tust du so, wie ist die Welt geworden, wie ist dein Umfeld geworden, passt du da rein? Und dann kommst du wirklich auf die unterschiedlichsten Gedankenwelten. Ich bin viel spazieren gegangen, viel mit dem Fahrrad gefahren, um alleine mit mir auch zu sein. Und habe da so ehrlich alles mal abgearbeitet, was mich beschäftigt in der heutigen Welt, in der heutigen Zeit. Und nicht nur mit mir, sondern was ist Neid, was ist Missgunst, was ist Gier, was ist Glaube. All diese Dinge bin ich für mich mal durchgegangen. Und das war nicht einfach, aber es war sehr schön, es war erfolgreich, glaube ich.
Haben Sie in dieser Zeit dann wenigstens mit sich selbst laut geredet oder auch nicht?
Nein, ich habe von vornherein gesagt, ruhig, weil mein Instrument sind ja meine Stimmbänder im Prinzip. Ich glaube, wenn ich morgen nicht mehr mich artikulieren könnte, dann wäre ich auch nur noch 10%. Ich könnte dann immer noch über Gestik schreiben, malen, weiß ja da, weil Ausdruckstanz, aber wenn ich nicht mehr reden kann, das wäre schon schlimm. Das ist wie für einen Sänger, wenn die Stimme verloren geht. Ich habe nicht mit mir laut geredet, auf keinen Fall, weil ich wollte diese Ruhe. Es hat mir gereicht, dass ich denke.
Es ist ja wie alle Ihre Bücher eigentlich ein sehr, sehr persönliches Buch und ich finde es tatsächlich auch auffallend, dass Sie im ersten Teil oder im ersten Drittel eigentlich über das Kloster sprechen, über die anderen sprechen und dann hat man wirklich so den Moment, dann tritt so die Ruhe ein, auch beim Lesen und dann geht das so ein bisschen so back to the roots, also wirklich zu den Wurzeln und ans Eingemachte.
Ja, witzigerweise, du bist die Zweite. Ich hatte einen Journalisten, der sagte, du Horst, ich habe das Gefühl, ich habe zwei Bücher gelesen. Ist der Stoff übers Kloster ausgegangen? Und dann habe ich gesagt, du, danke, dass du das bemerkst, aber ich habe, im Titel steht nicht das Kloster und ich, sondern steht, ich bin da mal still. Es ging um was anderes. Aber da merkt man genau, was auch mit mir passiert ist. Am Anfang bin ich noch in der Jetzt-Welt und da wundere ich mich nur, da motze ich, da maul ich, da lache ich, da finde ich alles kurios, wenn einer da, was weiß ich, 20 Minuten erst mit der Scheibe redet, bevor er den Lappen kreisen lässt, dann ist alles was schwierig. Ja, wenn ein Zen-Meister da die schönsten Füße der Welt trägt und die auch jedem zeigen muss, wie man sich in nasse Gras fallen lässt mit dem Gesicht und jemand mit der Gongschale rumläuft, das sind alles Dinge, die lenken auch ab von dem, warum du da bist. Mhm. Und da merkt man auch im Buch. Und dann auf einmal geht es wirklich ans Eingemachte, wo ich sage, aha, und da erwähne ich auch tatsächlich überhaupt nicht mehr das Kloster. Das ist im Prinzip wie weg.
Ja, und du hast ja im Grunde genommen dein ganzes Leben nochmal Revue passieren lassen. Und da gab es ja auch ganz viele Momente der Erschöpfung. Und ich kann mich übrigens auch erinnern, als du das letzte Mal hier im Studio warst, da hast du tatsächlich auch schon mal sowas gesagt von einem Schweigekloster, dass du dir sowas vorstellen könntest.
Ja, witzigerweise, ich habe jetzt meinen Freund Jenke von Wilmsdorf wieder getroffen, vor 2 Tagen. Jenke sagte dann auch, Horst, das weißt du gar nicht mehr. Das hat er schon vorher, vor der Sendung zu mir gesagt, du hast damals auf der Motorradtour durch Norwegen mir schon mal erzählt, dass du eigentlich mal gerne in so ein Schweigekloster willst. Das war mir gar nicht bewusst, ehrlich nicht. Ich wusste nie, dass ich das öffentlich mal gesagt habe. Tja, anscheinend war es Zeit, ne?
Du hast hier von der Trauerfeier deiner Mama gesprochen, von dem Schmetterling. Ja. Und in dem Zusammenhang hast du das eigentlich gesagt. Ich bin jetzt beim Du, wir haben uns letztes Mal auch geduzt.
Ja,
das aber das sind ja auch sehr persönliche Themen. Und in dem Zusammenhang hattest du das gesagt.
Anscheinend habe ich mich danach auch immer gesehnt. Und ich muss auch sagen, es war gut. Nicht für jeden ist das richtig. Ich glaube, bei manch einem Menschen kann das auch etwas auslösen, dass er danach sein Leben vielleicht nicht mehr in den Griff bekommt. Das kann passieren. Es kann aber auch sein, dass es Menschen immens hilft. Ich habe das ja auch im Buch geschrieben. Das war so, als wenn ich von der Autobahn mal auf einen Rastplatz fahre, der aber ganz ruhig ist. Wo auch Ruhe ist, wo jetzt nicht noch 1000 andere Autos stehen. Wo du einfach mal guckst, wo komme ich her, wo fahre ich hin, ist die Autobahn schön, ist mein Tempo in Ordnung, fühle ich mich wohl, muss ich vielleicht mal essen, trinken oder Pipi machen. Mal so resetten, was man ja auch heutzutage, die Menschen machen das ja auch, irgendwann hängt sich ein Computer auf, was machst du? Du machst einen Stecker raus, machst alles aus, der beruhigt sich und fängt wieder bei Null an. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, das sollte man mal machen.
Und wann war so der Moment, als der Lärm tatsächlich in deinem Kopf sich dann auch beruhigte?
Ich sage mal, für mich so in der Vergangenheit, das waren so 3 Tage, wo ich mich mit allen anderen beschäftigt habe. Dann waren es 2, 3 Tage, wo es sehr laut war. Und dann war gut. Dann war es einfach ruhig. Wo du auch ehrlich dir selber gegenüber bist, wo du dir viele Fragen gestellt hast, wo du sagst, okay, verstehe ich. Und es gab ja 2 Fragen, die für mich immens wichtig waren, die mir da erst einfielen. Das eine ist wirklich, mag ich mich? Ja, da muss man sich mal ehrlich stellen. Damit meine ich jetzt nicht vorm Spiegel stehen und sagen, naja, also ein Waschbrettbauch wäre jetzt super, möchte lieber aussehen wie George Clooney und finanziell würde ich vielleicht doch Steve Jobs seine Kohle haben. Da meine ich damit nicht. Nicht diese albernen Dinge, sondern mag ich mich. Wenn ich mich jetzt kennenlernen würde, würde ich mich mögen. So, und das musste ich für mich jetzt mit ja, weil ich glaube, das ist alles in Ordnung so. Man macht trotzdem kleine Fehler, aber ich bin höflich, ich bin freundlich, ich bin respektvoll, ich passe auf mich auf, ich passe auf andere auf meine Familie. Ich möchte keinem wehtun, ohne mich zu verbiegen. Das ist schon alles so in Ordnung. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt stell dir vor, du hättest eine Zeitmaschine und du könntest zurückreisen und du bist 16 Jahre. Und du würdest den Horst von damals treffen, mit dem Wissen von heute. Was würdest du dem sagen? Jetzt hättest du ja die Gelegenheit, ihm 1000 Tipps zu geben. Mach das nicht, pass da auf, mach lieber das oder lern mehr oder geh da mehr Party machen oder, oh, du hättest ja 1000 Möglichkeiten. Und da habe ich auch lange drüber nachgedacht, was würde ich mir da sagen? Und ich muss dir sagen, ich hätte gesagt, du, das wird hart, aber alles wird gut. Warum? Ich hätte Angst, dass er irgendwas anders macht, weil dann kommt ja ein anderer Horst raus. Und ich möchte ja den schon behalten, den ich heute habe, der ich heute bin. Möchte schon, dass ich mich weiterhin mag. Ich weiß aber nicht, ob ich den gemocht hätte, wenn der 16-jährige Horst ein anderes Leben lebt.
Hast du in dieser Zeit des Schweigens auch noch mehr so diese Dankbarkeit für dich empfunden? Für die kleinen Dinge des Lebens, Demut?
Ja, mir war Demut immer schon wichtig, obwohl, was heißt immer, ist auch gelogen, das wäre Quatsch. Demut war mir immer wichtig, ab einem gewissen Alter, wo ich mich selber besser reflektiert habe. Man reflektiert sich als junger Mensch selten, außer im Spiegel oder bei Instagram. Ja, dann glauben die, sie reflektieren sich, da tun sie aber nicht. Sie laufen dem Ideal hinterher oder was auch immer. Reflektieren tut man sich erst ab einem gewissen Alter, wo man auch bereit ist, die Konsequenzen zu tragen und ehrlich sich selber gegenüber zu sein. Also ich sag mal so, ist mir alles noch mal viel bewusster geworden. Als ich das erste Mal gesprochen habe, habe ich mir erschrocken über meine Stimme, wie laut die ist. Als ich das erste Mal laut gelacht habe, habe ich mir erschrocken, dass ich so laut lache. Es hat mich unheimlich glücklich gemacht, als mich Menschen wieder angeguckt haben und einen Gruß erwidert haben. Eine Geste, das war alles sehr schön und da wusste ich, guck mal da, wie wertvoll doch all die Dinge sind, die wir so als gegeben hinnehmen. Und das ist ganz wichtig. Das ist so, als wenn du wirklich mal Hunger hast. Weißt, wir haben ja alle keinen Hunger. Wir kriegen ja alle nur Appetit. Hunger ist, wenn du mal 5 Tage nichts zu essen bekommen hast. Dann kriegst du langsam Hunger. Oder 10. Durst, wann haben wir Durst? Richtig Durst? Naja, haben wir je richtig Durst? Wir können trinken, wann wir möchten. Wann sind wir mal so richtig müde? Ja, all diese Dinge, dass du dir dessen bewusst wirst. Und die wurden mir da bewusst allein über Reden, über Gestik, über Höflichkeit. Weil ich auch nochmal alles überdenken konnte. Und das ist sehr schön.
Und nun hast du ja aber tatsächlich dir selbst eine extreme Situation auferlegt, in einer extremen Situation, die wir ja ohnehin durch diese Pandemie schon hatten.
Ja, aber vielleicht war das gar nicht so verkehrt. Weißt du, ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass diese schlimme Pandemie uns alle in der Gemeinschaft wieder ein bisschen dahin zurückbringt, wohin ich mich ja immer schon gesehnt habe, wofür ich auch so viel tue. Höflichkeit, Freundlichkeit, Respekt, miteinander anstatt gegeneinander. Und dafür war vielleicht genau die Zeit auch nochmal richtig. Weißt du, wenn du mitten aus der Party gezogen wirst und man sagt dir so, jetzt ist Stopp, ist komisch. Wenn du aber gerade irgendwo bist, wo du denkst, uiuiuiuiuiui, und jetzt ist noch weniger, dann kann man vielleicht dafür ein anderes Befinden. Aber ich glaube, das ist mir da auch bewusst geworden, es ist zwar alles schlimm, ja, aber es ist nicht so schlimm, wie man uns immer erzählt. Ich habe das an einem Vergleich. Pass auf, wenn 50 Mann, ich gehe ja selber einkaufen, ich habe kein Personal oder sowas, wenn meine Frau das mal nicht macht. Und du stehst im Supermarkt mit 50 Mann mit dem Wagen draußen in der Schlange mit deinen Wägen mit dem nötigen Abstand. Und da sind zwei bei, die hast du immer. Die schreien, die toben, die wollen keine Maske tragen, die verstehen nicht, warum sie in Schlange stehen, das ist alles scheiße, die sind nur am Krakeln und die werden sogar richtig heftig böse. Worüber reden wir? In den Medien überall. Von diesen beiden. Es redet aber niemand über die 48, die höflich, geduldig in dieser Reihe standen. Ich glaube, wir legen in unserer heutigen Welt den Fokus zu sehr auf die Scheiße. Das ist nicht gut. Wir berichten nur darüber, dass da wieder 10.000 demonstriert haben und alles kaputt schlagen. Wir sind aber 80 Millionen. Nur weil 10.000 was kaputt schlagen, haben wir noch keinen Bürgerkrieg und die Gesellschaft geht doch nicht kaputt. Ich glaube, wenn wir diesen Menschen auch ein bisschen die Aufmerksamkeit nehmen würden, die Wichtigkeit nehmen würden und vielleicht mal wieder auch sagen würden, du, es waren 79 Millionen, die waren richtig, das war alles toll, das haben die klasse gemeistert. Und wir haben ja auch kein wirkliches Leid. Leid haben die, die auf Intensiv liegen. Leid haben die, die jemand verloren haben. Leid haben die, die dafür Tag und Nacht arbeiten müssen. Die haben Leid, der Rest hat einen Verzicht. Leid ist was anderes.
Wenn wir nochmal zurückgehen, denn du hast ja auch selber gesagt, du hast dein Leben nochmal so Revue passieren lassen. Du hast ja im Grunde für dich selber auch schon harte Linien gezogen, auch schon mit dem Buch Keine Zeit für Arschlöcher. Das war ja auch schon eine knallharte Aussage, eine knallharte Erkenntnis. War das so der Anfang dieser Erkenntnisse, die du jetzt für dich getroffen hast? War das so der Beginn? Wo du gesagt hast, jetzt muss ich was ändern, jetzt drehe ich den Schalter mal um. Also von der Überholspur ein bisschen mehr in die andere Richtung?
Ja, ich denke schon, weil, weißt du, wenn keiner sich mehr traut, die Wahrheit zu sagen, wenn keiner sich mehr traut, die Konsequenzen zu tragen, wenn keiner mal wirklich den Spiegel festhält, in den wir alle gucken sollen, was passiert denn dann? Und ich habe gesagt, das ist alles wunderbar. Ich hätte ja auch nur sagen können, weißt du, boah, wow, jetzt werde ich immer bekannter. Die einen sagen dazu berühmt, die anderen sagen bekannter. Du verdienst Geld, mehr als ein normaler Arbeiter. Boah, super, die anderen sagen, der ist wohlhabend. Du könntest auch am Rad drehen. Es werden dir auch viele tolle Sachen angeboten. Oder du fängst an zu sagen, stopp mal, wo ist ein großer Spiegel, ich guck mal gerade rein. Weil du möchtest ja auch etwas Beständiges machen. Und mit Keine Zeit für Arschlöcher, was nach wie vor für mich großartig ist, großartig, auch dieser Ausspruch.
Ja, finde ich auch.
Ja, hat ja alles angefangen. Ja, du musst mal überlegen, wenn ich darüber alleine nachdenke, ja. Es gab Menschen, die haben sich unendlich aufgeregt über diesen Titel und haben gesagt, mein Gott, der Horst, der kann doch sowas nicht sagen. Es gab Damen, ältere Damen, die sind feine Damen, die sind zum Bürgermeister gelaufen, als eine Lesung in der Stadt hat, haben gesagt, die Plakate müssen weg, was sollen denn die Kinder denken und ach, wie ist das denn grausam.
Aber andersrum, wenn nicht du, wer sonst?
Ja. Aber noch eins, weißt du, ich bin dann auf die Bühne bei einer Lesung und da saßen die ganzen feinen Herrschaften, die sich auch vorher darüber so aufgeregt haben. Und dann habe ich wie folgt angefangen. Ich sage, ich finde es sehr verwunderlich, dass wir in einer Zeit leben, wo man sich aufregt über einen Spruch, keine Zeit für Arschlöcher, den ich als rein positiv empfinde, aber wo Filme prämiert werden, die für Kinder und Jugendliche gemacht werden, die heißen Fuck you Goethe, das könnte ich jetzt übersetzen, ja, fick dich Goethe, wo in jedem in diesen ganzen Rockmusik dann Motherfucker gesungen wird und dann ist vollkommen umgangssprachlich geworden und dann sagt einer, ich habe keine Zeit für Arschlöcher und das ist böse, dann ist die Zeit falsch oder das Denken ist falsch. Tut mir leid. Und da habe ich gesagt, okay, und ab jetzt werde ich an mir arbeiten. Ich möchte, dass alles gut ist, so wie immer. Ich möchte, dass die Menschen lachen, dass sie mit mir Spaß haben. Aber ich bin ehrlich.
Aber welches war tatsächlich so dieses ausschlaggebende, also es ist ja oftmals so, man denkt da schon so eine Weile und so und irgendwas gibt dann so den Ausschlag, wo du sagst so, und jetzt ist es soweit für dieses Buch, jetzt ist es soweit, dass ich es ausspreche, jetzt ist es soweit, dass ich was verändere. Was war da der Moment?
Enttäuschungen, wie Menschen sich verändern. Enttäuschung über meine Person selber, dass ich Menschen vertraut habe und auf andere Menschen mal nicht gehört habe. Weil mir unendlich Leid tut und Leid getan hat. Dann natürlich auch einen Menschen zu begleiten, von der Erkrankung bis hin zum Tod und jemand sterben zu sehen, wie er in deinen Armen wegschläft. Das ist ein echtes Erden. Ich vergleiche das ein bisschen damit, ich war mal 10 Tage in Madagaskar im Urwald bei den Ärmsten der Armen. Unfassbar. Da war ich für die Welthungerhilfe. Und habe mit den Menschen mal gelebt, um zu wissen, was stimmt nicht. Wenn man das erlebt und kommt dann zurück, dann weiß man einen Wasserhahn zu würdigen, aus dem klares Wasser läuft. Dann weiß man eine Toilette zu würdigen. Dann weiß man diese Gesellschaft zu würdigen. Dann ist man ganz neu geerdet. Und ich denke mir immer, all den Menschen, die ständig nur jammern, schreien, motzen, brüllen und alles ist schlecht und alles ist böse und alles geht in Welt runter, die wissen überhaupt nicht, Entschuldigung, wovon sie reden, weil die nie wahres Leid erlebt haben. Die müssen mal geerdet werden. Mich hat das Leben dann irgendwann geerdet. Nicht erst der Verlust vom Kind, nicht meine eigenen Erkrankungen. Das hat mich schon alles wach werden lassen, ja. Aber parallel dazu kam auch immer dann der Erfolg, dass die Menschen über dich lachen, dass du auf einmal auf der Bühne, dass du volle Theater hast, dass du im Fernsehen gemocht wirst. Das ist alles super. Das macht mir wahnsinnig Freude. Aber alles mit dem Respekt zu wissen, das ist nicht selbstverständlich. Das ist toll. Gott sei Dank bist du so, wie du bist. Ich muss keine Perücke anziehen, um auf die Bühne zu gehen. Ich muss nicht in anderen Dialekt sprechen, um auf die Bühne zu gehen. Ich bin immer ich, Gott sei es gesegnet. Aber ich möchte das auch ein bisschen als Gegenpol zu dem, was immer so verbreitet wird, auch hier und da einfach mal öffentlich werden lassen. Ich sage, Leute, wenn ihr nur motzt, gebt den Kindern noch andere Beispiele. Wenn du was erreichen möchtest, musst du deinen Arsch hochheben. Du kannst nicht den Staat verklagen, wenn du nicht Uniprofessor wirst. Da musst du aber selber was für tun.
Du hast damals tatsächlich dann auch selber die Reißleine gezogen, 4 erfolgreiche Fernsehsendungen gekündigt, mit Vorlauf, wie du das ja mal an der Stelle sagst. Und dann kam Bares für Rares. Und das war ein echtes Herzensprojekt, das aber am Anfang gar keiner haben wollte.
Ja, witzigerweise. Nein, ich hab die ganzen Sendungen gekündigt, weil ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich erstmal zur Ruhe kommen. Ich brauche das alles nicht. Alles ist gut. Habe mit Rücksichtnahme auf alle Mitarbeiter das so gemacht, dass die alle gut versorgt sind. Und dann kam halt dieses kleine Pflänzchen, wie ich nenne, dass jemand kam und sagte, du, ich habe da eine verrückte Idee für eine Sendung. Das ist dein Ding, du liebst Menschen, du liebst alte Sachen. Da geht es um Bares, da geht es um Rat. So soll das Ding heißen und guck dir das mal an. Ich will nur keinen Fernsehsender haben. Das war ganz witzig am Anfang. Und dann haben wir gemeinsam dafür gekämpft, die Produktionsfirma und ich. Und dann bekamen wir die ersten 6 Folgen und witzigerweise gefiel den Menschen. Und ich weiß noch, dass selbst mein Management mir damals sagte, Horst, mach das nicht, du bist kein Trödelonkel, du bist Koch, du bist lustig, du machst eher Comedian, aber nicht Trödel.
Dabei schließt auch da das eine das andere überhaupt nicht aus, wie man sieht.
Eben. So, und natürlich wurde das, Gott sei Dank, zu einem unfassbaren Erfolg. Aber im Umkehrschluss war ich auch auf einmal 250, 260 Nächte im Jahr nur noch im Hotel, weil wir wohnten ja mittlerweile in Freiburg. Das war dann nicht ganz so gut.
Ohnehin schon mal für einen Rheinländer, ich meine.
Ja. Also. Ja. Wobei ich drauf geachtet habe, der Rhein, der war da noch frischer als hier unten in Köln. Ne?
Ich weiß, das hast du mir damals auch schon so gesagt, ja, aber trotzdem. Richtig. Ja, erzähl mal weiter. Die Geschichte geht ja jetzt weiter.
Ja, genau. So, und dann habe ich immer wieder, weil daraus entstehen ja wieder neue Probleme. Weißt du, wie immer in meinem Leben mache ich entweder was richtig und mit vollem Herzen und vollem Einsatz oder ich mache es nicht. Und Bares für Rares wuchs und wuchs und dann kam es täglich und dann auf einmal machen wir 240 tägliche Sendungen, 4 Abendshows, dann machen wir nochmal die Best-of-Sendungen und macht einen Riesenspaß und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Team gibt mir das Gefühl, mich sehr zu mögen. Ich mag sie sehr und ich habe sehr viel Freude. Es gibt keinen Tag, wo wir nicht ernsthaft und richtig tief lachen. Auf der anderen Seite war ich aber nicht mehr zu Hause, wo ich mich aber auch mehr als wohl fühle, weil wir hatten das Haus, wovon wir immer geträumt haben. Wir haben es so schön gemacht, wie wir es immer haben wollten. Meine Spielsachen waren da. Das fehlt mir natürlich auch, weil ich wollte ja eigentlich mit meiner Frau gemeinsam das alles auch dann leben. Und dann haben wir darüber viel diskutiert, immer wieder, immer wieder. Und natürlich ist mein Schatz mitgekommen zu Dreharbeiten, war mal ein paar Tage hier, aber weißt du, wer guckt schon seinem Pachter beim Arbeiten gerne zu. Entschuldigung, das hört sich immer so toll an, wenn man das von woanders hört. Darf ich mal gucken, komm beim Fernsehen machen? Ja, dann hast du 2 Tage geguckt, dann ist immer alles gleich. Mhm. Das ist ja auch nur Arbeit in Anführungsstrichen. Auch wenn wir Spaß haben am Set. Aber dann haben wir gesagt, okay, jetzt muss ich überlegen, was mache ich? Es gab 2 Optionen. Die dritte kam nie in Frage. Die dritte wäre eine Trennung gewesen, auch wenn die Yellow Press darüber gerne schreibt. Ich weiß nicht, wo sie es herholen, aber es war niemals eine Überlegung wert. Es gab immer nur die Überlegung, ziehen wir um, dass ich ein normales Leben kriege oder höre ich auf und ich bleibe zu Hause. So, das waren die 2 Optionen. Wenn ich 2 Wochen zu Hause war, haben wir gesagt, wir verkaufen auf keinen Fall. Das ist so schön, wir fühlen uns so wohl und das machen wir. Wenn ich ja wieder 3 Wochen unten war und nicht zu Hause, habe ich gesagt, du, das ist alles scheiße, wir verkaufen und wir ziehen hier wieder runter. Aber das ist ja ein Entschluss, den müssen beide treffen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir verkaufen, wir ziehen noch einmal zurück ins Rheinland. Warum? Ich habe jetzt das erste Mal tatsächlich in meinem Leben, das ist ziemlich pervers, ein normales Leben. Das heißt, ich gehe morgens um 6 stehe ich auf, um 7 fahre ich zur Arbeit und ich komme abends um 18 Uhr nach Hause. Zu meinem Nachhause.
Ja.
Da ist meine Frau, da ist unser Hündchen, dann essen wir, dann erzählen wir, dann gehen wir mit dem Hund. Wir haben ein normales Leben, das kenne ich ja gar nicht. Das habe ich ja noch nie gehabt.
Und wie fühlt sich das an für dich?
Es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Andere wollen raus und ich will rein. Ja, ganz ehrlich, es ist wunderbar. Es ist schön, eine Normalität zu erleben, die auch sehr erdet. Ja, die ist gut. Die tut auch für den Geist gut.
Bares für Rares ist natürlich wirklich so eine Sendung. Abgesehen davon die Lieblingssendung meiner Mama. Ja, die guckt dich jeden Tag und ich dann auch immer noch
Grüße.
So halt. Dankeschön. Ja, und du hast mal gesagt, dass dich ja natürlich der Trödel als solcher gar nicht so sehr interessiert, sondern mehr die Geschichten dahinter. Also die Geschichten auch der alten Autos und eben jeglichem Trödel, den du da hast. Also die Geschichten der Menschen, die das auch beinhaltet.
Ja, weil es so wunderbar ist. Man muss immer überlegen, was kann der Mensch? Weißt du, ich fange mal so an. Ich habe letztens so ein paar getroffen, die waren sehr ökomäßig unterwegs. Und die haben dann immer gesagt, so verschiedenen Dingen, die ich mag, ja, muss das denn sein? Braucht man das denn? Das muss man doch nicht. Du kannst ja Dinge noch runterfahren auf null und sagen, du pass mal auf. Eigentlich brauchen wir nur ein paar kleine Lebensmittel, ein bisschen Wasser und dann überleben wir. Da musst du dich auch nicht bewegen. Es sei denn, du musst vielleicht bewegen, damit die Muskeln, aber sterben tust du trotzdem. Tut es denn überhaupt Not, dass wir überhaupt da sind? Vielleicht tun wir der Erde ja gar nicht gut. Also du kannst das so weit treiben, dass du sagst, das ist alles gar nicht nötig.
Mhm.
Blödsinn. Was kann der Mensch alles? Weißt du, wenn du verschiedene Gemälde siehst, stehst du davor und es ist unglaublich schön. Aber dann möchte ich eigentlich zurückreisen in der Zeit, neben dem Maler sitzen, dieses Talent sehen, wie der das malt, zu sehen, wie jemand aus einem Stück Marmor eine Skulptur rausschält, zu sehen, wie ein Ingenieur auf den Gedanken kommt, dass ein Motor so funktioniert, wie er funktioniert, ein Design zu machen, ob es ein Stuhl ist, ob es ein Tisch ist, ob es ein Auto ist, ein Motorrad. Weißt du, uns Menschen ist ja eigentlich allen gleich viel gegeben, aber trotzdem können einige etwas ganz Besonderes. Und dann kommt immer noch dahinter, dass ich mich frage, was hat dieser Gegenstand alles erlebt? Wer konnte sich das damals kaufen? Der muss ja auch schon Geschmack gehabt haben, der muss dafür Interesse gehabt haben. Was hatte der an Geld? Wie war sein Umfeld? Was hat's erlebt? Also ich finde das wunderbar und im höchsten Maße spannend.
Wenn du nochmal so für dich jetzt auf den Punkt bringen solltest, was dir dieses Schweigekloster, aber auch das Corona-Jahr, überhaupt so die letzten Monate, auch die letzten Jahre für dich selber ganz persönlich an Erkenntnissen, auch jetzt für dein jetziges Leben gebracht hat. Welches wären so die 3 Dinge?
Demut habe ich wieder mehr, als ich vorher gesagt habe. Ich habe wieder mehr Toleranz und kann sie wieder anwenden. als ich sie vorher hatte und mir gewünscht habe. Und ich bin tatsächlich noch eine ganze Ecke freundlicher, aber in Worten als vorher. Aber eigentlich muss ich ein Viertes dabei setzen. Die Ehrlichkeit lasse ich auch nicht mehr nur aus Höflichkeit weg, weil die ist mir schon wichtig.
Und wenn wir noch einen kleinen Ausblick auf dieses Jahr geben, wie sehen die nächsten Monate jetzt für dich aus?
Das sage ich immer so, wie ich auch meinen Kindern gesagt habe. Alles wird gut, nur ganz anders.
Hoffentlich da. Ich bin dann mal still. Gott sei Dank warst du jetzt nicht so still. Hast uns teilhaben lassen an deinen Erkenntnissen. Es war wunderbar. Ich danke ganz herzlich. Pass weiter gut auf dich auf. Bleib schön gesund und das nächste Mal hoffentlich dann wieder hier bei mir im Studio.
Marion, das machen wir. Dir auch eine schöne Zeit und alles wird gut, du weißt.
Mach es gut.
Du auch, meine Liebe. Ciao,
Dankeschön.
Ciao.
Danke, ciao. Tschüss.